Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Deutschland steckt in der Rezession und die Rezession wird uns auch 2024 erhalten bleiben. Als einziges Land unter den G7-Ländern schrumpft unsere Wirtschaft. Wir sehen massiven Stellenabbau bei Bayer, Motorpresse, Homag und vielen anderen. Parallel sind die Unternehmensinsolvenzen auf ein 7-Jahres-Hoch gestiegen, weil die Zinsen hoch sind und jetzt viele Zombie-Unternehmen einfach umkippen, so wie prognostiziert. Hier ein paar Beispiele von einem einzigen Tag letzte Woche, welche Unternehmen pleite gegangen sind. Ein großer Vertragspartner von Mercedes, der Automobilzulieferer Bia in Solingen, Signa und Nolte Möbel. Es sieht nicht gut aus im besten Deutschland aller Zeiten. Parallel die Energiewende und die grüne Transformation kosten jetzt doch mehr als gedacht. Das heißt, Wind und Sonne schicken doch Rechnungen und durch den hohen Strompreis sind wir natürlich im internationalen Vergleich weniger wettbewerbsfähig. Aber dafür kommt jetzt natürlich der subventionierte Industriestrom von Robert Habeck. Ja, auf der einen Seite hat man das ganze Schlamassel veranstaltet, spielt sie dann aber auch dann mediengerecht dann als großer Retter auf und natürlich bezahlt mit unseren Steuergeldern. Was macht das mit dir? Ist Deutschland erneut der kranke Mann Europas, so wie es der Economist vorhergesagt hat? Was können wir machen, um das Ruder rumzureißen? Wohin steuert Deutschland? Brauchen wir eine Agenda 2030 und wie könnte diese aussehen? Oder sind wir doch der sterbende Mann Europas und alles ist vorbei? Und aus diesem Grund heute einen Rundumschlag und damit herzlich willkommen zu einer neuen wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. 25 Jahre ist es her, da sorgte das Wirtschaftsmagazin The Economist mit einer Titelgeschichte über Deutschland für Furore. Deutschland sei der kranke Mann Europas. Als Gründe nannte der Economist damals einen starren, festgefahrenen Arbeitsmarkt, extrem ausufernde Sozialleistungen und natürlich die Kosten der Wiedervereinigung. Der Artikel sorgte für Aufsehen, offenbar bis in die höchsten Ränge der Politik. Denn die damalige Regierung und Bundeskanzler Gerhard Schröder steuerten dagegen und brachten tiefgreifende Reformen auf den Weg, besser bekannt als Agenda 2010.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die rot-grüne Koalition hat heute im Bundestag wesentliche Vorhaben ihrer Agenda 2010 auf den Weg gebracht.
Doch schauen wir nochmal zurück auf das damalige Deutschland. Im Jahr 2003 waren rund 4 Millionen Menschen arbeitslos, was eine Arbeitslosenquote von 10,5% war. Das BIP, also die Wirtschaftsleistung, stagnierte und die stark alternde Gesellschaft drohte, das Rentensystem zu überlasten. Damals war wohlgemerkt eine rot-grüne Regierung an der Macht, also durchaus Parallelen zu heute. Aber heute haben wir ja offiziell Clowns, die uns regieren. Also, wenn du das auch so siehst, den tollen Pulli als Weihnachtsgeschenk unter jedem Weihnachtsbaum macht natürlich Freude. Gibt es bei mir im Webshop unter marc-friedrich.de. Ja, wir lassen uns das Lachen nicht verbieten. Die Reformpläne der Regierung um Kanzler Schröder fruchteten dann tatsächlich. Was hat man damals konkret umgesetzt? Hier mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Man hat die Regulierung von Zeitarbeit wesentlich gelockert, was hunderttausende Jobs geschafft hat. Man hat Minijob-Reformen umgesetzt, die es vor allem Arbeitslosen erleichterte, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Als drittes hat man das Arbeitslosengeld für Ältere von maximal 32 Monaten Bezugszeit auf 18 Monate Bezugszeit gekürzt. Der ausschlaggebende Punkt war allerdings die Vereinigung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zu Hartz IV, was wesentliche Ineffizienzen und eine Menge Bürokratie beseitigte und einsparte. Was folgte darauf, war ein tatsächlich beispielloser wirtschaftlicher Aufstieg Deutschlands. Die Arbeitslosenquoten gingen zwischen 2003 und 2013 von 10,5 auf 6,9 zurück. 2022 sogar nur noch 5,3%. In anderen Worten, gab es 2003 also noch 4,4 Millionen Arbeitslose, waren es 2022 nur noch 2,4 Millionen. Besonders beeindruckend ist der Rückgang der Langzeitarbeitslosen. Hiervon gab es in Deutschland im Jahr 2000 noch rund 1,5 Millionen. 2012 waren es nur noch 1 Million, also ein Rückgang von rund 30%. Und auch der direkte Vergleich zu Frankreich kann sich durchaus sehen lassen. Dazu habe ich euch den folgenden Chart mitgebracht, der diese positive Entwicklung gut unterstreicht. Hier seht ihr zwei Kurven. Die gelbe Kurve ist die Wirtschaftsleistung von Deutschland und die rote, die von Frankreich. Was kann man aus dem Chart ableiten? Ihr seht, wie das BIP von Deutschland vor allem nach der Finanzkrise 2008 deutlich zulegt und 2011 sogar an Frankreich vorbeizieht. Daraus hinaus seht ihr die verschiedenen farbigen Punkte im Chart. Die stehen für die Arbeitslosenquote der beiden Länder. Und jetzt schaut mal, was mit den gelben Punkten passiert. Die gehen nach 2005 stark zurück. Ab 2008 lag die Arbeitslosenquote sogar unter der von Frankreich. Also innerhalb eines Jahrzehnts hat es Deutschland damals geschafft, die Wirtschaftsleistung zu steigern und den Nachbarn Frankreich zu überholen, um gleichzeitig die Arbeitslosenquote stark zu senken. Chapeau. Aber das war nicht nur die Agenda 2010. Einen wichtigen Punkt, den die meisten dann bei dieser Berechnung vergessen, ist der Euro. Der Euro war nämlich für die deutsche starke Wirtschaft viel zu schwach, sodass die deutschen qualitativ hochwertigeren Produkte weltweit günstig waren durch eine Schwachwährung wie den Euro. Das heißt, bevor sich der Chinese überlegt hat, kaufe ich mir irgendwie einen Renault oder einen schäbigen Fiat, Entschuldigung, ja, kaufe mir doch lieber einen hochwertigen Mercedes oder Porsche mit dem schwachen Euro. Und das hat dann dazu beigetragen, dass Deutschland zum Exportweltmeister aufgestiegen ist und natürlich auch die Agenda 2010 hat intern für Entspannung gesorgt. Halten wir also fest, die Agenda 2010 war umstritten, denn sie war anfangs durchaus schmerzhaft. Aber wir wissen ja, es gibt keine Heilung ohne Schmerzen. Die SPD hat selbst heute noch damit zu kämpfen und hat seitdem wirklich alles versucht, um alles, was damals umgesetzt wurde, wieder rückgängig zu machen. Ganz nüchtern betrachtet war die Agenda 2010 allerdings ein voller Erfolg. Dennoch muss man festhalten, dass nicht alles auf die Reformagenda zurückzuführen ist. Viele Kritiker weisen immer wieder gerne darauf hin, dass es auch andere Ursachen hat, dass Deutschland sich nach der Agenda 2010 prächtig entwickelt hat. So wird immer wieder auf die allgemeine Lohnzurückhaltung hingewiesen, die bereits in den 90er Jahren begonnen hatte. Und natürlich der schwache Euro, wie schon erwähnt, der besonders unsere Exportwirtschaft zugute kam. Zusätzlich haben wir seit der Jahrtausendwende einen beispiellosen Aufstieg Chinas gesehen, der einerseits ebenfalls unsere Exportwirtschaft massiv befeuerte und andererseits uns mit günstigen Produkten versorgte. Selbst die Euro-Krise konnte den Aufschwung der deutschen Wirtschaft nicht dauerhaft stoppen. Dazu beigetragen hat aber vor allem ein günstiges makroökonomisches Umfeld. Die Nachfrage nach deutschen hochwertigen Exportgütern in den USA sowie in den Schwellenländern wie China wuchs deutlich, die Zinsen fielen stetig und der niedrige Kurs des Euros trugen zum Boom der deutschen Ausfuhren natürlich bei. Selbstverständlich gab es noch weitere Komponenten, die diese Rezeptur des wirtschaftlichen Aufschwungs vervollständigt haben, nämlich zum Beispiel billige Energie. Wir alle wissen, dass Kanzler Schröder ganz enge war mit Präsident Putin. Dadurch waren wir zumindest bis zum Ukraine-Konflikt mit günstiger Energie gut versorgt, was natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt hat. Leider haben die Regierungen nach Schröder, also die Merkel-Ära, als jetzt auch die Ampel, es verschlafen, daran anzuknüpfen und neue Chancen zu finden. Und die Ära Merkel war eine verpasste Zeit, war eine absolute Katastrophe.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
16 Jahre war Angela Merkel die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 16 Jahre lang hat sie Deutschland mitgestaltet und geprägt oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange sie im FDJ-Führungskader war, aber die Stelle hier hat sie auf jeden Fall zur Perfektion vollendet. Denn ihre Zeit hat leider tiefe Narben und viele Baustellen hinterlassen. Unter der Ära Merkel wurden vor allem die Rentenleistungen stark ausgebaut. Dazu gehören die Rente ab 63, die Mütterrente, die sogenannte Haltelinie sowie zuletzt die Grundrente. Und während man immer mehr für die Rentner getan hat, wahrscheinlich war es auch die Wählerklientel der CDU, hatten es leider vollkommen verpennt, in die Generation von morgen und übermorgen zu investieren. Also in Bildung, in Familien, in Infrastruktur. Ein Blick in die heutigen Schulen, Universitäten oder auf die maroden Brücken unterstreichen dieses Bild. Hier ist einiges schlichtweg ergreifend falsch gelaufen und wir haben vieles verpennt. Auch in Sachen Eurokrise hat sich die Ex-Kanzlerin definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Seit 2010 musste Griechenland mehrfach durch die Europartner und den Internationalen Währungsfonds vor dem Staatsbankrott immer wieder gerettet werden. Grundlegende Regeln der Währungsunion, vor allem die No-Bailout-Klausel oder auch der 3%-Hürde oder der Vertrag von Maastricht, wurden damals einfach so über Bord geworfen. Es wurden Gesetze gebrochen von oberster Stelle und keiner wurde dafür belangt. Angela Merkels Begründung damals für diese Schritte lauteten: Scheitert der Euro, scheitert Europa. Ihr erinnert euch.
Ich stehe zu dem Satz: Scheitert der Euro, scheitert Europa.
Scheitert der Euro, scheitert Europa. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren.
Ihr seht schon, auch damals wurden wir schon von Clowns regiert. Wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, dann schau doch mal in unseren Shop rein. Der ist niegelnagelneu, hat tolle Ideen, egal ob Shirt, Cappy oder eines meiner Bücher mit persönlicher Widmung und Signatur unter mark-friedrich.de. Diese Aussage, scheitert der Euro, scheitert Europa, ist natürlich völliger Humbug. Der Euro ist nicht die EU. Mit Milliarden, ach was, mit Billionen hat man mit Ach und Krach die Eurozone und damit das Projekt Euro am Leben künstlich erhalten. Und das hat vor allem Deutschland viel Geld gekostet. Ich möchte doch mal an die Tage-2-Salden erinnern. Das sind 1,236 Billionen Euro, die bei uns im Feuer sind, die wir nie wieder sehen werden. Die können wir abschreiben. Das ist Vermögen, die wir aber als Volkswirtschaft erwirtschaftet haben, die jetzt fehlen werden. Die Auswirkungen der damaligen Politik sind heute noch zu spüren. Wir haben eine falsche Migrationspolitik, die man aber auch nicht ansprechen durfte, sonst würde man gleich diffamiert oder mit der Nazi-Keule erschlagen. Denkt nur an die Silvesternacht in Köln oder den importierten Antisemitismus, den wir uns ins Land geholt haben. Und denkt auch daran, wie zum Beispiel Sarrazin von Hof gejagt wurde, weil er es gewagt hatte, diese Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Also anscheinend hatte der Parteikollege von Gerhard Schröder, nämlich Thilo Sarrazin, doch mit vielen Aussagen Recht behalten in seinen Büchern, in seinen Aussagen. Aber er wurde dann vom Hof gejagt und wurde dann irgendwie ins rechte Lager verschoben. Was meint ihr? Soll ich mal mit Thilo Sarrazin ein Interview führen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, dann freue ich mich natürlich, wenn du ein Abo dalässt. Und wenn du Abonnent bist, freue ich mich über deine Unterstützung. Dann teile dieses Video, gib einen Daumen nach oben, lass einen Kommentar da und empfehle mich bitte weiter. Schauen wir uns gemeinsam mal den Patienten Deutschland an. Wie geht es uns? Liegen wir bereits auf der Intensivstation und sind präfinal oder kommen wir mit einer leichten Erkältung davon? Müssen wir das Fieber im Po messen oder im Mund oder unter der Achsel? Gibt es doch Möglichkeiten der Rettung oder können wir gleich den Grabstein reservieren? Die aktuellen Wirtschaftsindikatoren zeigen zumindest nichts Gutes an. Die Produktion ist im September zum 4. Mal in Folge gesunken. Laut Statistischem Bundesamt sank die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 1,4%. Erwartet wurden lediglich 0,1%. Also wir sind weit drüber. Und damit liegen wir immer noch unter dem Niveau, welches wir vor der Corona-Krise hatten. Das Statistische Bundesamt schreibt, dass ein Großteil des Rückgangs dabei auf die Schwächen der Automobilindustrie zurückzuführen sei. Ja, und tatsächlich bekommen wir immer mehr Signale aus der Automobilindustrie, dass diese harte Zeiten erwartet und bevorstehen. Aber da darf man sich auch nicht wundern, wenn man wirklich jahrelang alles gemacht hat, um eine der wichtigsten Industrien in Deutschland zu schädigen, auch von politischer Seite aus. Schauen wir uns den Primus Volkswagen zum Beispiel an. Hier brechen gerade die Absätze vor allem in China weg und ist der wichtigste Markt. Am besten lässt sich die Entwicklung an der monatlichen Pkw-Produktion in Deutschland ablesen. Auch hier sehen wir eine noch sehr schwache Entwicklung. Und gleichzeitig steigen Hand in Hand die Insolvenzen weiter an. Das zeigen die neuesten Daten des IWH. So gab es im Oktober 1037 Insolvenzen bei Personen- und Kapitalgesellschaften. Das sind 2% mehr als im September und 44% mehr als im Oktober 2022. Die Zahl der Insolvenzen lag 12% über dem Oktoberdurchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Corona-Krise. Und eine Besserung ist nicht in Sicht. So rechnet das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung für die kommenden Monate mit weiter steigenden Insolvenzen. Dahin geht auch mein Hinweis. Umso länger der Zins der EZB hoch bleibt, umso mehr Insolvenzen werden wir sehen. Auch in der Baubranche sieht es wirklich grauslich aus. Hier hatten wir 22% Stornierungen von Bauaufträgen. Das ist der höchste Wert, der jemals gemessen wurde. Parallel erwartet die Baubranche 300.000 Jobs, die wegfallen bis 2025. Und das, obwohl wir anscheinend Wohnungsnot haben. Und wie ihr wisst, als treuer Abonnent dieses Kanals, weise ich bereits seit Monaten darauf hin, dass es vor allem die energieintensiven Branchen treffen wird. Und genau das können wir jetzt beobachten. Dazu mal hier ein Chart, der die Produktion der chemischen Industrie in Deutschland zeigt. Und das ist wirklich ein Chart des Grauens. Egal ob Bayer oder Lanxess, schauen wir uns mal Lanxess an. Erst vor wenigen Tagen meldet der Chemiekonzern tiefrote Zahlen. Eine Besserung sei laut Vorstandschef Sachert nicht in Sicht. Und auch beim deutschen Chemiegiganten BASF sieht es nicht gut aus. Der Aktienkurs war vor kurzem sogar unter das Corona-Tief von 2020 gefallen. Bereits im Sommer ist der Gewinn bei BASF um 76% eingebrochen. Und jetzt gerade erst vor kurzem hat der CEO der BASF, Martin Brudermüller, gewarnt, dass die ehrgeizigen Klimaziele der EU definitiv scheitern werden. In Berlin sagte der CEO, Zitat, Europa versucht es mit der Brechstange, aber das wird nicht funktionieren. Wir treiben den Umbau unvermindert voran, trotz Konjunkturkrise. Anhand der Charts, die ich eben eingeblendet habe, versteht man, was Brudermüller damit meint. Der BASF-Chef verweist hier vor allem auf die horrenden bürokratischen Vorgaben, die im Zuge des Green Deal auf die Unternehmen zukommen. Allein auf die Chemieindustrie würden allein 14.000 Seiten an Vorgaben und Richtlinien aus Brüssel kommen. Absurd! Und jetzt muss man dazu sagen, dass Großkonzerne wie die BASF mehr Kapazitäten haben, um solche Bürokratieberge zu bewältigen. Für kleine und mittlere Unternehmen ist das kaum noch zu stemmen. Denn der Aufwand ist proportional zur Unternehmensgröße 1000-mal größer und steht in keinerlei Verhältnis. An dieser Stelle würde mich dein Feedback dringend interessieren. Falls du selbst ein Unternehmen führst, was ist deine Erfahrung? Wie groß ist die Belastung für dich, für kleine und mittlere Unternehmen? Wo würdest du dir Entlastung wünschen? Ich freue mich auf deinen Kommentar, gerne hier direkt unter dem Video. Und auch beim dritten großen deutschen Chemieunternehmen Bayer brennt gerade die Hütte. Nach einem Verlust von spektakulären 4,6 Milliarden Euro kündigt der CEO einen massiven Umbau an. Auch die Belegschaft werde sich erheblich reduzieren. 3 Chemiekonzerne aus Deutschland, alle globale Player und alle haben massiven Gegenwind. Die Deindustrialisierung ist bereits in vollen Gange, das kann nicht mehr von der Hand gewiesen werden. Und genau vor solchen Entwicklungen habe ich bereits im letzten Jahr gewarnt, du erinnerst dich. Auch hier im Artikel. Und diese Probleme könnten sich noch weiter verschärfen, denn auch der Euro ist nach wie vor unter Druck. Im Sommer 2021 kostete der Euro noch 1,20 Dollar. Anfang September 2022 war die europäische Währung noch 0,99 Dollar wert. Das ist der niedrigste Wechselkurs seit 20 Jahren. Für den schwachen Euro gibt es natürlich verschiedene Gründe. Die Sanktionen gegen Russland haben uns viel stärker getroffen als zum Beispiel die Amerikaner. Folglich hat unsere Wirtschaft einen stärkeren Schaden genommen. Europa leidet viel stärker unter hohen Preisen für fossile Energien als die USA. Wir sind nicht autark. Die Fed hat ihren Leitzins viel stärker anheben können als die EZB. Das führt dazu, dass viel Kapital den Euroraum verlassen hat und in die USA abgeflossen ist. Und da gibt es auch höhere Zinsen jetzt. Ergo, der Euro wird immer schwächer. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Euro immer mehr an Bedeutung verliert. Das zeigt der folgende Chart von Bloomberg. Hier seht ihr, wie der Dollar in Schwarz und der Euro in Rot im internationalen Handel genutzt werden. Und der Euro wird immer weniger verwendet, was katastrophal ist. Und wie ich vorher gesagt habe, sollte eigentlich ein schwacher Euro gut für die Exportwirtschaft sein. Doch wir können aktuell eher das Gegenteil beobachten. Das erkennt ihr auch im folgenden Chart anhand der blauen Kurve, die stellvertretend für die Exporte aus Deutschland stehen. Wir leben gerade die Deindustrialisierung Deutschlands. Und das liegt vor allem an der falschen Politik, an historischen politischen Fehlentscheidungen und an den hohen Energiepreisen. Es scheint so, als ob langsam die Dringlichkeit der Lage auch im Bundeswirtschaftsministerium angekommen ist. Robert Habeck hat dazu erst vor kurzem seine Industriestrategie vorgestellt.
Für ein, wie ich finde, eminent wichtiges Thema. Was ist die Zukunft und wie sieht sie aus des Industriestandortes Deutschland?
Auf 60 Seiten legt Habeck dar, wie er die Wende schaffen will. Ein Wort fällt während seiner Rede besonders oft und das ist das Wort Transformation. Damit meint er die Transformation hin zu einer sauberen, klimaneutralen Wirtschaft. Das Ganze kostet jedoch, wie wir alle wissen, eine Menge Geld für Investitionen. Wenn man sich diese 60 Seiten durchliest, so lässt sich eines ganz klar erkennen. Der Staat möchte immer mehr in die Wirtschaft eingreifen. Also immer mehr Sozialismus, immer mehr Planwirtschaft, immer mehr Intervention. Und wir alle wissen, der Staat ist kein Unternehmer. Wir haben Beispiele genug, egal ob BER oder auch zum Beispiel die Deutsche Bahn. In Deutschland hat es mal so etwas wie Ordnungspolitik gegeben. Ziel dieser Ordnungspolitik war es, wirtschaftliches Wachstum zu erreichen, indem der Staat nur die Rahmenbedingungen vorgibt und sich ansonsten aus der Wirtschaft raushält. Eine Nachtwächterrolle also. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie ein Schachspiel. Der Staat gibt die Regeln vor, nach denen gespielt werden darf. Er schreibt den einzelnen Spielern aber nicht vor, wann sie welchen Spielzug machen müssen. Und genau jetzt möchte der Staat eigentlich selber spielen, gegen sich selber, mit sich selber, an sich rum, wer weiß, das sind halt Clowns. Und es waren genau diese Ansätze, die das Konzept der sozialen Marktwirtschaft so attraktiv gemacht haben. Es war eine Art Kompromiss. Auf der einen Seite hatte man private Unternehmern Raum gegeben, unternehmerisch aktiv zu werden. Auf der anderen Seite hat man aber durch das Setzen bestimmter Standards und Grenzen darauf geachtet, dass der Arbeitnehmer nicht vollkommen vernachlässigt wird. Wenn man jetzt aber die Industriestrategie von Habeck liest, so erkennt man schnell, dass der Staat hier weit darüber hinausgeht, einfach nur die Rahmenbedingungen zu setzen. Im Papier heißt es, dass man auf verschiedene Instrumente von der themen- und branchenoffenen Innovationsförderung bis zur gezielten Unterstützung einzelner Schlüsseltechnologien setzt. Planwirtschaft, that's it, Sozialismus. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Der Staat will also aktiv in die Wirtschaft eingreifen. Hier mal ein paar Beispiele, wo man aktiv eingreifen bzw. mitmischen möchte. So will man die Energiewende vorantreiben, eine eigene Wasserstoffindustrie aufbauen, die E-Mobilität fördern, die pharmazeutische Industrie unterstützen, Quantentechnologie und künstliche Intelligenz fördern und staatlich vorantreiben, die Industrie in Sachen Robotik, Raumfahrt und Leichtbau vorantreiben und. Die Liste könnte man noch ewig weiterführen. Also man kommt von seinen Kernkompetenzen weg und möchte jetzt eigentlich so ein Startup-Hub werden und überall mitmischen. Und was zeigt uns das? Es macht uns ganz deutlich, dass die Bundesregierung weit mehr geworden ist als der altbekannte Nachtwächterstaat und dass man den Kompass komplett verloren hat. Man will überall mitwirken und lenken und machen und tun. Das wollte man in der DDR auch. Und wie gesagt, in anderen Worten, Planwirtschaft. Und Planwirtschaft hat noch nie funktioniert.
Ich finde auch gefährlich, wenn der Staat wieder anfängt zu intervenieren, zu manipulieren eigentlich, wenn der Staat angreift. Weil eigentlich ist der Zins ja auch ein Signal, wo stehen wir, wie viel Risiko kann ich eingehen. Und Staatseingriffe haben nie wirklich funktioniert, nur temporär, aber nicht langfristig. Und man gibt auch ein falsches Signal nach dem Motto, wir werden wieder alle gerettet, der Vaterstaat richtet schon wieder und es kostet ja im Endeffekt alles wieder nur Steuergelder.
Aber anscheinend hat es Habeck mittlerweile erkannt, dass es der Wirtschaft, insbesondere der Industrie in Deutschland, nicht gut geht. Hierzu sagte er, und ich zitiere, wir verlieren die Industrie und damit nicht nur Arbeitgeber und Branchen, sondern einen maßgeblichen Teil des Wohlstands. What? Hat man ihm diese Worte in das Papier reingeschmuggelt und hat es einfach nur abgelesen oder war in dem Moment bewusst, was er sagte. Ich meine, wenn man das erkennt, dann muss man doch sofort das Ruder rumreißen, nicht um 360 Grad à la Annalena Baerbock, sondern um 180 Grad und wieder seinen richtigen Pfad finden und nicht weitermachen wie bisher. Das ist doch Wahnsinn. Oder übertreibe ich hier? Gib mir mal ein Feedback. Und es gibt auch weitere deutliche Passagen in seinem Papier. Hier mal ein Beispiel. Für zahlreiche Betriebe der energieintensiven Industrie sind diese Preise existenzbedrohend. Es droht eine Erosion der deutschen Grundstoffindustrie und damit der Wegfall integrierter Wertschöpfungsketten. What? Ich kann es nochmal wiederholen. Wir werden von Clowns regiert. Man hat die Erkenntnis, aber man macht nichts dagegen. What? Zudem gesteht man sich in dem Papier ein, dass sich die Wettbewerbssituation besonders für die stromintensiven Branchen stark verschlechtert hat. Ja, dann macht was dagegen. Atomkraftwerke anschalten, Öl, Gas etc. Und trotz dieser Erkenntnislage hat man die letzten AKWs vom Netz genommen. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung hat die Bundesregierung dabei anscheinend von Anfang an gewusst, dass sich die Strompreise aufgrund der Abschaltung erhöhen würden und nicht, wie uns weisgemacht wurde, die Sonne schickt keine Rechnung und der Wind auch nicht und durch die erneuerbaren Energien wird die Stromrechnung viel günstiger. Aber ist der Hammer. Man wusste es vorher schon, das geht aus einem internen E-Mail-Wechsel zwischen den Pressestellen des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums aus 2020 hervor. Also ein Jahr, bevor die Atomkraftwerke dann tatsächlich abgeschalten worden sind. Und hierin heißt es, der Weiterbetrieb der AKWs hat neben der geringen Gaseinsparung zwei weitere Vorteile. Die Strompreise sinken und der Netzbetrieb wird sicherer. Und drittens, keine CO2-Emissionen. Ich dachte, ihr wollt das Klima retten. Diese Einschätzung hatten übrigens damals mehrere Experten und Ökonomen. Übrigens auch ich. So zum Beispiel das Münchner IFO-Institut, die errechnet hatten, dass eine Nichtabschaltung der AKWs den Strompreis um 4% senken würde. Ein Team um die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kam in einer Studie sogar zu dem Ergebnis, dass der Strompreis bei Weiterbetrieb um bis zu 13% sinken kann. Aber Robert Habeck hatte damals sogar noch behauptet, Deutschland hätte ein Gasproblem und kein Stromproblem. Und auch sonst hat man uns doch immer wieder erzählt, dass der Weiterbetrieb der AKWs den Strompreis nicht senken würde. Man hat uns also angelogen und die Industrie muss jetzt dafür gerade stehen, beziehungsweise wir, weil wir ja den subventionierten Industriestrom bezahlen müssen mit unseren Steuergeldern. Stattdessen hat man sich jetzt auf ein Strompreispaket für die Industrie geeinigt. Geplant ist unter anderem eine deutliche Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und eine Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation für Konzerne. Sprich, Planwirtschaft, Sozialismus, Kommunismus, Umverteilung. Das heißt, man hat jetzt den Strompreis subventioniert mit unseren Steuergeldern, wir dürfen dafür blechen und wir bekommen nichts. Und die Grünen werten das natürlich als großen Erfolg. Aber was ist das für ein Erfolg, wenn man ein Problem mit Steuergeldern löst, was man im Grunde selbst genommen verursacht hat? Ja, da macht man den Bock zum Gärtner, ne? Ja, dann legt man auf der einen Seite den Brand und kommt dann als die Feuerwehr und lässt sich abfeuern. Mit fremdem Geld lässt sich's gut haushalten. Auch das ist eine Maxime des Sozialismus. Wir sehen also, dass Deutschland auf dem besten Weg ist, erneut den Titel Kranker Mann Europas zu gewinnen. Aber das ist sicherlich kein Titel, über den man sich freuen kann. Nein, ganz im Gegenteil. Es sollte eigentlich ein Weckruf sein an die Politik, an die Menschen. Leider beobachten wir gerade das, was der Ökonom Ludwig von Mises mal die Interventionsspirale genannt hat. Der Staat greift in die Wirtschaft ein. Es kommt zu unerwünschten Nebeneffekten, weil man es halt nicht kann. Denn der Staat ist bekanntlich kein guter Unternehmer. Und dann muss er noch mehr eingreifen. Doch anstatt sich einfach aus der Wirtschaft herauszuhalten, glaubt der Staat, sich als Held aufführen zu müssen und immer mehr in die Wirtschaft einzugreifen und verursacht damit immer nur mehr Kollateralschäden und Probleme. Jeder Eingriff hat also zur Folge, dass es zu weiteren Eingriffen kommt, bis irgendwann die wirtschaftliche Freiheit zerstört ist und der Staat alles managt. Sozialismus 100%, vorwärts immer, rückwärts nimmer und DDR 2.0. Was soll ich sagen? Und auch an den Forderungen der SPD sieht man ganz deutlich, wohin der Kurs eigentlich gehen soll. Da habe ich vor kurzem erst ein Video gemacht. Kurz zusammengefasst für dich, die SPD fordert eine temporäre Krisenabgabe für Spitzenverdiener und die Jusos wollen gleichzeitig ein Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro für alle 18-Jährigen. Einzige Voraussetzung, Wohnsitz in Deutschland. Es wird also gefordert, was der Staat am besten kann, umverteilen. Das Video, unbedingt sehenswert, unbedingt teilenswert, findest du hier oben. Schau es dir bitte gleich nach diesem Video an und dann, ja, schüttel den Kopf und dann weißt du, wir werden tatsächlich von Clowns regiert. Was wir stattdessen bräuchten, statt Umverteilung und Sozialismus, wäre eine Agenda 2030. Diese muss aber aufgrund der angestauten Probleme noch viel weitreichender und radikaler sein als die schon thematisierte Agenda 2010. Im Wesentlichen muss sie sich auf zwei Problemfelder fokussieren. Erstens billige Energie. Deutschland ist ein Industrieland. Wenn wir es verhindern wollen, dass Unternehmen ganz abwandern bzw. pleite gehen oder ihre Produktion in Deutschland runterfahren, dann müssen wir angebotsseitig die Energiekosten wieder runterbringen. Dazu habe ich bereits verschiedene Punkte aufgelistet, wie man das erreichen könnte. Wir brauchen eine 180-Grad-Wende bei der Energiepolitik, inklusive Rückkehr zur Atomkraft, temporäre Reaktivierung der Kohleminen und Förderung von Öl und Gas, so wie es Großbritannien gerade beschlossen hat und umsetzt, um damit auch autarker zu werden. Deutschland hat genug Gas und Öl in der Nordsee, in der Lüneburger Heide und so weiter, um autark zu sein für die nächsten 50 Jahre. Wir sollten Geld in die Forschung von Speichertechnologien für erneuerbare Energien investieren, weil momentan sind diese nicht grundlastfähig. Das heißt, wir können noch so viele Windräder bauen, wenn kein Wind weht, haben wir eine Flaute. Und wenn Wind weht, dann müssen wir es teuer wegverkaufen, weil wir es nicht speichern können. Also statt neue Windräder aufzustellen oder Solaranlagen irgendwie überall hin zu pappen, ja, sollte man erstmal Speichertechnologien finden. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das findest du hier oben, warum die Energiewende gescheitert ist. Und dann sollten wir wieder wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen zu Russland aufbauen. Die Sanktionen haben vor allem uns geschadet und nicht Russland, wie wir sehen können. Und viele andere Länder betreiben weiterhin Handel mit Russland. Und irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Weil was machen wir jetzt mit Israel? Was machen wir mit Palästina? Was machen wir mit all den anderen Ländern, die im Krieg sind? Und dann eine ganz wichtige Lehre aus den Geschichtsbüchern. Der Staat soll und darf kein Unternehmer sein. Die Staatsquote muss massiv abgebaut werden. Wir müssen endlich einen schlanken digitalen Staat schaffen, so wie Estland. Wir brauchen einen massiven Abbau von Bürokratie. Und das wiederum würde zur Entlastung von Bürgern, aber auch Unternehmen führen, was zu mehr Steuernahmen führen würde. Und wenn mehr Unternehmen in Deutschland Geld verdienen, investieren sie auch mehr. Das schafft Arbeitsplätze, die Steuereinnahmen steigen und der Wohlstand steigt generell. Trickle-Down-Effekt. Die Bürokratie ist sowieso ein Krebsgeschwür. Der britische Bürokrat Parkinson hat es auch so erkannt, nämlich, dass die Bürokratie dazu neigt, sich immer weiter insistenziös auszuweiten. Sehen wir an immer größeren Ministerien, immer mehr Abgeordnete, Bundeskanzleramt und so weiter. Wir brauchen eine radikale Steuerreform, müssen die Steuern nicht nur senken, sondern sogar massiv vereinfachen. Stichwort Bierdeckelsteuer. Am besten nur noch eine einzige Steuer, die man beim Einkaufen zahlt. Also nur noch eine Steuer, nämlich die Mehrwertsteuer. Und dann müssten wir unsere Steuererklärung jedes Mal beim Zahlen abgeben, beim Lidl, beim Starbucks, bei Subway, bei McDonald's oder wo du auch einkaufst. Es benötigt kein Papierkram mehr, kein Steuerberater mehr, kein Finanzbeamter mehr. Die Einsparungen wären gigantisch und werden weniger graue Haare. Guck mich an, 26, aber 3 Steuererklärungen und du bist schneeweiß. Wir brauchen ein großes Infrastrukturprogramm. Wir brauchen große Investorenpakete in allen Bereichen. Wir brauchen große Investitionen in der Infrastruktur. Vor allem Kindergärten, Internetanbindung, Schulen, Familien etc. Wir müssen das Bildungssystem komplett reformieren und gezielte Anreize schaffen. Wir brauchen de facto eine komplette Transformation des Schul- und Bildungssystems. Laut Berufsbildungsbericht hatten 2021 rund 2,6 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35 keine Ausbildung. Das zeigt, dass hier einiges falsch läuft und dass vor allem falsche Anreize gesetzt werden. Wir wissen doch, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Gleichzeitig fällt aber das Bildungsniveau immer weiter ab und wir suggerieren jungen Menschen, dass die Uni der einzige Weg ist. Was wir vor allem brauchen, ist ein Schulsystem, das die Schüler auf das vorbereitet, was später wirklich wichtig ist. Darüber hinaus brauchen wir endlich eine gezielte und kontrollierte Zuwanderung von Fachkräften. Die Migrationspolitik ist ein Scherbenhaufen. Und hier werden natürlich mit dem Bürgergeld komplett falsche Anreize gesetzt. Also die Lage ist alles andere als rosig. Trotzdem würde ich am Ende gerne das Positive betonen. Wir sind immer noch ein Land mit unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel kreativen und fähigen Menschen, mit großartigen Unternehmen, mit Global Playern, Hidden Champions und großartigen Menschen wie dich. Und so viele großartige Erfindungen kamen nicht ohne Grund aus Deutschland. Wir sind immer noch ganz, ganz weit oben in der Patentliste. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann auch wieder goldene Zeiten vor uns haben werden. Doch die aktuellen Entwicklungen gehen leider in die komplett falsche Richtung. Noch schweigt die große Mehrheit, die den ganzen Laden hier am Laufen hält. Doch die Frage ist, wie lange noch? Wichtig ist, dass die Politik die Botschaft endlich versteht. Deswegen teilt das Video kräftig und lasst vor allem ein Like da und gerne auch ein Abo. Jetzt bin ich auf dein Feedback gespannt. Was hältst du von meinen Vorschlägen für die Agenda 2030? Was sind deine Vorschläge? Was habe ich vergessen? Was könnte ich besser machen? Oder was sollte man noch dazu erwähnen? Ich bin gespannt. Ich freue mich auf euch. Und denkt immer daran, die 3%-Regel. Wenn 3% der Menschen friedlich auf die Straße gehen, dann kann man wirklich was bewirken. Und ich glaube tatsächlich, die Zeit kommt immer näher. Und bleibt friedlich, bleibt tapfer und denkt immer daran, wegen den vielen tollen Ingenieuren, Unternehmen, Hidden Champions, aber auch Menschen wie dir, die fleißig sind, ist unser Land und unsere Welt besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc.
In der Tat, das sage ich mit großer Dringlichkeit und deswegen habe ich diese etwas martialische Sprache benutzt, das ist ja in allen Daten abzulesen, haben wir einen hohen Handlungsdruck. Es ist eben im Moment keine rosige Zeit für den Industriestandort Deutschland und entsprechend sollte man nicht nur beschreibend klagen, sondern auch die politischen Entscheidungen treffen.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de. Und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.